Luftraumverletzungen, gefährliche Drohnen, russische Kampfjets über anderen Ländern. Die Schlagzeilen liefern uns fast täglich neue, angebliche Hinweise dafür, dass es in der Luft über dem Kontinent brandgefährlich geworden sei. Politiker warnen vor hybriden Angriffen und gezielter Einschüchterung aus Moskau. Doch was davon ist wirklich Realität und was eher mediale und politische Dramatisierung? Für Laien ist das schwer zu unterscheiden, für Luftfahrtprofis weniger. Bei mir zu Gast ist nun Peter Heisenko, der Buchautor und Verleger war 30 Jahre lang als Pilot tätig. Mit ihm spreche ich darüber, ob wir nun alle permanent den Kopf einziehen oder vielleicht einfach die Zeitung wechseln sollten. Guten Tag, Herr Heisenko.
Guten Tag, Herr Milius.
Herr Heisenko, wenn man die Schlagzeilen liest, dann hat man ja wirklich das Gefühl, der europäische Luftraum werde momentan ständig verletzt. Ist das denn auch faktisch so aus Ihrer Beobachtung? Gibt es diese Zunahme an Vorfällen?
Naja, ich würde mal so sagen, es wird eine Zunahme gemeldet. Aber in Wirklichkeit gibt es die wahrscheinlich gar nicht.
Das heißt, wir hatten die Situation schon immer, es wird jetzt einfach aufgebauscht.
Ja, ich will mal so einen groben Überblick geben, worum es da überhaupt geht. Also jedes Land, das an ein Meer grenzt, hat Anspruch auf einen bestimmten Bereich im Meer, das es dann als sein eigenes Gebiet bezeichnen kann. Das waren mal 12 Meilen, dann hat man das auf 200 Meilen gesetzt. Und jetzt sehen wir schon das Problem in der Ostsee. 200 Meilen geht in der Ostsee gar nicht, weil so breit ist die gar nicht. Dann haben wir noch diverse Inselchen in der Ostsee liegen, zum Beispiel Gotland auch noch. Also das engt die Luftraumverteilung, auch die Verteilung der Seegrenzen sehr stark ein. Und da bleibt dann praktisch für einen international freien Luftkorridor gar nicht mehr viel Platz. Und der ist dann auch noch quasi im Zickzack. Also wenn man dann da durchfliegen will und nur in internationalem Luftraum sich bewegen will, da muss man schon sehr genau schauen, dass man da nicht eine Meile zu weit links oder rechts kommt.
Es passiert also nicht mehr als früher, es wird einfach mehr gemeldet. Und die zweite Frage, die sich natürlich stellt, das, was dann wirklich geschieht, wie dramatisch ist das? Sind wir da an einer Katastrophe vorbeigeschrammt, ohne es zu merken? Oder ist auch die Darstellung der möglichen Auswirkungen übertrieben?
Übertrieben finde ich ein sehr schwaches Wort dafür. Ich will auch noch mal Folgendes anmerken. Also zum Beispiel die USA oder andere, man kann die USA ja im Prinzip als Inselstaat bezeichnen. Die haben dann um ihr Land und um das Wasser rundherum noch eine sogenannte Air Defense Identification Zone aufgebaut. In Kurz ist das ADIZ. Und da muss man sich immer anmelden, bevor man da reinfliegen darf. Das kann über den Flugplan schon geschehen oder sonst wie muss man sich jedenfalls identifizieren, bevor man in so eine Air Defense Identification Zone einfliegt. Israel hat übrigens auch eine.
Das heißt, wenn zum Beispiel EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen von hybrider Kriegsführung und gezielten Manövern zur Einschüchterung spricht, dann gibt es nicht viel, das für diese Behauptung spricht.
Da spricht eigentlich gar nichts dafür, weil wir hören dann immer wieder, ja, dass sich irgendwelche russischen Flugzeuge über Alaska genähert haben und so weiter. Mein Gott, das sind Meldungen, die hat es früher einfach nicht gegeben, weil es irrelevant ist. Das ist einfach, wenn da jemand fliegt, ja, dann wird er halt identifiziert, er darf aber dort fliegen. Also das heißt, diese Air Defense Identification Zone ist keine No-Fly-Zone. Das ist nur, dass das Land, also in diesem Fall die USA, wissen wollen, wer nähert sich ihrem Territorium.
Nehmen wir einen konkreten Fall, den der drei russischen Kampfjets, die vor einigen Wochen für 12 Minuten in den estnischen Luftraum eingedrungen sind und Estland hat das als Provokation bezeichnet. Es wurde dann sehr schnell ein Politikum daraus. Es scheint aber keine Gefährdungslage bestanden zu haben. Wenn ich Sie richtig verstehe, dann sind solche Eindringmanöver völlig normal, nur neuerdings werden sie irgendwie beängstigend aufgebauscht.
Ja, so sehe ich das. Na, und da muss man auch gleich mal sagen, wenn Estland oder sonst jemand sagt, da gab es einen Vorfall, dass jemand den Luftraum verletzt hat, dann hat man ja in der heutigen Zeit eigentlich Radaraufzeichnungen. Aber diese Radaraufzeichnungen wurden in diesen ganzen Vorwürfen an russische Flieger nicht veröffentlicht. Warum?
Und dann gibt es noch Fälle wie die Drohnen in Polen, wo man eher von fehlgeleiteten Systemen statt gezielten Attacken ausgehen muss. Wie oft passieren technische Fehler oder ich sage jetzt mal ganz lapidar, dass irgendein sehr, sehr schneller Jet einfach mal kurz für ein paar Minuten ein bisschen falsch abbiegt?
Ich würde sagen, dass einer mal falsch abbiegt. Das kann einfach passieren. Wobei falsch abbiegen, ich habe ja vorhin schon gesagt, da geht es teilweise um eine Meile oder dergleichen. Und ich meine, wenn man in den Himmel schaut, dann weiß man, wie wenig eine Meile ist, die ja auch nicht irgendwo richtig angezeigt wird. Das heißt, der Flieger, der sich über der Ostsee zum Beispiel bewegt, der muss anhand der Karten und seiner Flugprogrammierung schauen, dass er sich in diesem engen Korridor aufhält. Und das kann da schon mal passieren, dass man ein Stück irgendwo links oder rechts rausrutscht. Was soll das? Ist auch zum Beispiel, wenn Wetter ist. Stellen Sie sich vor, über diesem internationalen Korridor steht jetzt ein Riesengewitter. Dann müssen die Flieger außenrum fliegen und können gar nicht anders, als eine Luftraumverletzung vorzunehmen. Allerdings sollten Sie die dann immer anmelden und genehmigt bekommen. Aber die kriegen Sie genehmigt, weil man eben, wenn man ein Gewitter umfliegen muss, dann geht es um die Luftfahrtsicherheit und die muss international gesichert sein.
Sie beobachten diese Zwischenfälle bzw. die Meldungen über diese Zwischenfälle eifrig. Wie sieht Ihre Beurteilung aus? Warum ist das Thema seit einigen Wochen so präsent? Haben wir eine Art politisches Klima, das förmlich nach Bedrohungen sucht?
Ja, das kann man doch wohl, glaube ich, sehr eindeutig sagen. Da wird ein Popanz aufgebauscht, um hier eben eine Kriegstauglichkeit, Tüchtigkeit, wie immer es genannt wird, zu begründen und dergleichen und auch eine Bedrohungslage zu begründen. Ich halte das für unsinnig. Und auch nochmal, um auf die Drohnen zurückzukommen. Es ist ja so, dass diese Drohnen, die jetzt Sprengstoff oder sowas tragen und dann irgendwo den Feind treffen sollen, die gibt es noch nicht so lang. Das heißt, diese Technologie ist auch noch nicht so wirklich 100% ausgereift. Und zum anderen sind das ja Wegwerfartikel. Also Wegwerfartikel in dem Moment, wenn sie ihr Ziel erreicht haben, dann zerstören sie sich quasi selbst. Und in dem Sinne geht man mit denen auch nicht so sorgfältig um wie mit einem Flugzeug, wo Menschen drin sitzen. Also dass da mal irgendwelche Dinger daneben gehen, das halte ich für einfach systemimmanent.
Das heißt, in dem, was im Moment geschieht, erkennen Sie jetzt nicht wirklich einen Masterplan von Moskau, von dem auch schon die Rede war?
Ach was, man muss die Sache doch mal realistisch betrachten. Warum sollte Russland irgendeinen NATO-Staat angreifen? Es ist völlig unsinnig. Russland treibt Handel, ja eben jetzt nicht mehr, aber vorher mit den baltischen Staaten und überall. Ich habe mich gerade mit Finnland beschäftigt, die ein Riesenfiasko haben aufgrund ihres NATO-Beitritts, weil die Finnair nicht mehr über Sibirien fliegen darf. Die Finnair kann ihre ganzen Fernostrouten schlicht und einfach schließen. So sieht die Realität im Moment aus.
Wir müssen noch kurz etwas technisch werden. Sie haben bereits die verschiedenen Flugzonen erwähnt. Das ist für Laien ein bisschen schwer verständlich. Es gibt den nationalen Luftraum, es gibt diese Air Defense Identification Zone, also gewissermaßen die Luftverteidigungszone. Dann gibt es auch noch zivile Flugkontrollzonen. Und ich gehe davon aus, für alle gelten verschiedene Regeln. Aber man hat den Eindruck, die Medien machen diese Unterscheidung nicht, wenn sie von diesen Zwischenfällen berichten. Ist das so?
Im Prinzip ja, weil diese Luftraumregeln, die sind ja schon, ich sage jetzt mal einfach, uralt. Und ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es heute ist, aber früher war es so, dass der nationale Luftraum über 41.000 Fuß, also oben drüber Richtung Weltall, aufhörte. Das war dann in der Höhe sowieso internationaler Luftraum. Kann sein, dass man das jetzt verändert hat, aber so war das.
Und ein weiterer Begriff sind die sogenannten Alarmrotten. Das ist also eine Rotte von 2 bis 3 Jagdflugzeugen oder Abfangjägern, die die Lufthoheit eines Staats schützen sollen. Jetzt gehen die wahrscheinlich routinemäßig einfach mal in die Luft, üben auch etc. Das kann dann von anderen Staaten leicht missverstanden werden. Ist das also so, dass man das früher einfach zur Kenntnis genommen hat und heute schreibt man gleich Alarm?
Ja, das kann man so beschreiben, ja. Wobei, man muss sich auch mal über eines klar sein. Wenn jetzt irgendwo von einem Landflugplatz eine Alarmrotte aufsteigt, um ein Flugzeug abzufangen, dann existiert mal das grundsätzliche Problem, dass diese Flugzeuge im Prinzip gleich schnell sind, die gleiche Geschwindigkeit haben. Das heißt also, wenn jemand eben jetzt da eine leichte Luftraumverletzung begeht, unabsichtlich wahrscheinlich, aus Schlamperei vielleicht, dann muss aber der aufgestiegene Abfangjäger erstmal dorthin kommen, wo das Flugzeug war. Aber das ist ja dann gar nicht mehr da, weil die fliegen ja in etwa gleich schnell. Oder wenn man dann so eine russische Su-34, die der schnellste Flieger überhaupt ist, den können die gar nicht abfangen, weil der gibt einfach Gas und fliegt davon. Also man muss sich schon irgendwo fragen, was der ganze Zirkus soll.
Wenn man jetzt unbeabsichtigt in einen Luftraum eingedrungen ist, Sie haben es erwähnt, dann würde Kommunikation Abhilfe schaffen, dass man also schnell durchgibt. Moment, sorry, ich bin da ein bisschen falsch. Ist von außen schwierig zu beurteilen. Da muss man davon ausgehen, dass das jetzt in den vergangenen Fällen einfach zu wenig passiert ist, dass man da also nicht kommuniziert hat und daraus Missverständnisse entstanden sind.
Ganz offensichtlich. Es gibt ja auch so Notfrequenzen. Das ist die 121,5 zum Beispiel, auf die eigentlich jeder Flieger auf einem separaten Kanal offen haben sollte, weil wenn jemand also einen Notfall hat in der Luft, dann wird er auf dieser Frequenz erstmal bekannt geben, ah, Leute, ich habe hier ein Problem. Oder andersrum spricht man eben jemanden, von dem man annimmt, dass er sich nicht richtig verhält, den spricht man auch auf dieser Frequenz an. Das ist absolut üblich und normal.
Bräuchte man da neue, feste Kommunikationskanäle, irgendwelche bilateralen Hotlines, um Fehlinterpretationen zu vermeiden?
Ach, man kann die Welt überall überkomplizieren. Das ist unsinnig. Das ist alles etabliert seit 70 und mehr Jahren. Also das hat immer gut funktioniert und es ist immer das Gleiche. In dem Moment, wo eine feindselige Stimmung herrscht, dann werden einfach etablierte Verfahren und so weiter ad absurdum geführt.
Und wie sieht es aus mit dem oft zitierten Drohnenwall, den man unbedingt braucht in Europa, um Drohnen abzuwehren? Ist das militärisch sinnvoll oder eher Symbolpolitik?
Das ist reine Symbolpolitik. Ich meine, überlegen Sie doch mal, da gibt es eine Grenze vielleicht von 1000 Kilometer Länge und dann kommen ein paar Drohnen irgendwo längs geflogen auf diesen 1000 Kilometern. Wie soll man das überhaupt überwachen? Wie soll man das feststellen? Also das mit diesen Drohnen, auch wenn dann hier erzählt wurde, dass über den deutschen Flughäfen jetzt plötzlich oder in Oslo und Kopenhagen Drohnen rumgeflogen sind, da kann ich nur sagen, im letzten Jahr hatten wir in Deutschland über 2000 Drohnenmeldungen über deutschen Flughäfen. Und da hat kein Mensch auch nur einen Ton dazu gesagt. Und jetzt plötzlich werden dann 3-4 Meldungen hochgepusht, die Flughäfen werden geschlossen und alles. Also das ist alles eine Riesenshow, die einen reinen politischen Hintergrund hat.
Das heißt, sobald beispielsweise höhere Militärausgaben verabschiedet sind, dann verschwinden diese Meldungen wieder aus den Schlagzeilen?
Nun, das wäre jetzt eine Prognose für die Zukunft, aber die Wahrscheinlichkeit ist gegeben.
Angebliche oder wirkliche Luftraumverletzungen über Europa und wie sie zu interpretieren sind, Sie hörten zu diesem Thema den ehemaligen Piloten Peter Heisenko. Besten Dank für das Gespräch.
Ja, gern.